Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Über 1,77 Millionen Menschen im Alter von etwa 18 bis 64 Jahren sind alkoholabhängig und seit 2022 nimmt man tatsächlich wahr, dass Tendenz auch steigend ist. Und die Vorreiter-Bundesländer sind Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, was ich natürlich sehr bedauerlich finde, weil ich aus Bremen komme. Und im Durchschnitt Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollen die niedrigsten Raten aufweisen. So zumindest die Quelle der oder aus der Quelle der Barmer. Und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Folge, wo wir uns mit dem Thema Alkoholismus beschäftigen möchten. Hallo, liebe Gabi.
Hallo, lieber Stefan. Nun bin ich ja doch überrascht, dass Bremen eine höhere Zahl hat als Bayern. Es tut mir leid. Ich habe Bayern jetzt nicht wahrgenommen. Ein interessantes Thema haben wir uns heute ausgesucht. Ja, in der Tat. Und
Definitiv.
Einen Gast haben wir auch, den du gleich vorstellen wirst.
Richtig, wir haben uns eingeladen, die Caroline Schürmann. Da sind wir erstmal sehr, sehr dankbar, dass sie so kurzfristig zugesagt hat. Und Caroline hat selbst, kommt selbst aus einer Familie, wo Alkohol ein großes Thema war und hat selbst auch damit Berührung gehabt, hat selbst eine Problematik aufgebaut, lebt aber seit Sommer 2022 alkoholfrei und hat ein Unternehmen gegründet, Gertinus. Und wir begrüßen Sie recht herzlich, Frau Schürmann. Vielen, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind, auch wenn es etwas kurzfristig war.
Hallo und vielen Dank, sehr gerne.
Wo erwischen wir Sie gerade? Wo sind Sie?
In München auf dem interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin bin ich gerade und ich nutze die Mittagspause, um mich mit Ihnen jetzt hier in einem angenehmen Gespräch zu entspannen. Genau.
Wunderbar,
ich hatte morgen
wollen wir.
Vortrag über
Ja.
Selbststigmatisierung in Familien mit Suchtproblematik, aber da kommen wir ja gleich zu.
Genau. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Mittagspause dafür nutzen und uns ein bisschen was über sich vielleicht erzählen. Und so würde ich auch gerne einsteigen. Ich habe es ja schon angeteasert. Alkohol in der Familie spielte eine Rolle. Vielleicht mögen Sie sich einfach mal vorstellen und ein bisschen darüber erzählen, wie sind Sie überhaupt zu dem Thema Alkohol gekommen? Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute tun?
Ja, Sie stoppen mich, weil das ist eine lange, also ich könnte viel dazu erzählen. Ich versuche es so kurz wie möglich, aber auch so informativ wie nötig zu gestalten. Also nochmal Hallo auch an alle Zuhörenden. Ich bin Caroline Schürmann, ich bin jetzt 44 Jahre jung und bin in Bayern geboren und aufgewachsen. Meine Mama, die bereits 2013 an den Folgen ihrer Alkoholerkrankung gestorben ist, an einer Leberzirrhose, war bereits stark alkoholabhängig, als ich schon im Kindergarten und Grundschule war. Also ich kann mich eigentlich an wenig Zeiten mit meiner Mutter erinnern, in der das Thema nicht zwischen uns stand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und meine Mama war auch nur 20 Jahre älter als ich. Ich glaube, das hatte auch einen gewissen Einfluss. Und ihre Erkrankung war stark davon nochmal getriggert, dass sie, das war eben in der Zeit, als ich im Kindergarten und in der Grundschule war, ihr leiblicher Vater ist damals nach einer langen Erkrankung verstorben und sie hat ihn davor, weil sie auch Trennungskind ist, und mein Großvater, also ihr Vater, war auch spielsüchtig und sie ist eben Scheidungs- und Trennungskind gewesen, hat da lange drunter gelitten und als sie eben so Mitte, Ende 20 war, hat sich ihr Vater wieder an sie gewandt und ich hatte so den Eindruck damals, eine Reflexion, dass sie beide miteinander in dieser letzten Pflegephase viel aufholen wollten, was sie ein Leben lang nicht hatten. Und das hat meine Mutter emotional unglaublich gefordert. Sie ist da auch täglich immer von uns, also von Franken nach Amberg ins Krankenhaus gefahren. Und danach war sie ein anderer Mensch. Also als mein Opa dann gestorben ist, da auch in der Zeit, dass er noch am Leben war, erinnere mich schon an Bilder, dass sie dann abends vor der Stereoanlage saß. Ja, mit dem Wein und Kopfhörern auf und ganz viel Musik gehört und unglaublich viel geweint hat. Also das hat es emotional einfach nicht ausgehalten. Und dann, als diese Erkrankung immer stärker wurde und natürlich auch dann die Beziehung von meinen Eltern dadurch auch sehr belastet war und sie auch sich in ihrer Mutterrolle nicht wohl gefühlt hat. Also ich glaube, das konnte ich ja dann, ich muss jetzt kurz springen, auch ich habe ja als junge Mama einen problematischen Konsum entwickelt und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man seine Kinder unglaublich liebt und für sie da sein, also auch für sie da ist, aber durch diese Sucht ein Selbstbild von sich hat, das ist schwer in Worte zu fassen, was da gefühlsmäßig in einem vorgeht. Und wenn man sich selber nicht liebt und sich selber verachtet und selbst keinen Selbstwert hat, fällt es einem gerade in der Mutterrolle sehr schwer, so für seine Kinder auch mental und emotional da zu sein, wie Kinder das eigentlich bräuchten. Meine Mutter war dann, ist ausgezogen, da war ich 11 und habe davor wenig, also ich, meine Bezugsperson war eher immer schon mein Papa und meine Großeltern und sie lief ebenso mit. Und als sie dann auszog, war ich erstmal erleichtert, weil diese Streitigkeiten zu Hause weg waren. Ich dachte damals auch, naja, lieber geht sie, als, also es war überhaupt nicht, wäre niemals zur Diskussion gestanden, dass ich nicht bei meinem Papa bleibe. Das war auch kein Streitpunkt damals. Und ich dachte dann, es ist ja jetzt besser so und habe sie dann irgendwie versucht, aus meinem Leben emotional irgendwie rauszuhalten. Wir haben dann immer wieder telefonischen Kontakt gehabt. Ich war auch in der Pubertät öfter mal bei ihr, aber habe da zunehmend schlechte Erfahrungen gesammelt. Sie war dann wieder mit dem Lebenspartner zusammen, der auch ein starkes Suchtproblem hatte. Auch da gab es Gewalt, da gab es sehr viel Alkohol zwischen mit den beiden. Und wir hatten nie eine klassische Mutter-Tochter-Beziehung. Ich war dann so in der Pubertät, da hat sie mir dann ihre Beziehungsprobleme erzählt und hat mir viele Sachen erzählt, die eine 14-, 15-Jährige nicht besser nicht hören sollte oder sich auch nachts mal mit einer Fahne und eiskalt nachts an mich rangekuschelt, weil sie gerade eine schlechte Erfahrung mit ihrem Lebenspartner gemacht hat. Also das sind, und ich weiß noch, wie sie zu mir kam und in mir als Kind war dann oder als Jugendliche diese Mischung aus Ekel, Liebe und Frust, also ich kann das und Trauer, mich hat es dann so verunsichert und so wütend gemacht, dass ich eigentlich dann, ich glaube, so zwischen dem 16. und Mitte 20. Lebensjahr habe ich kaum noch Kontakt mit ihr gehabt, weil ich die Gefühle zu ihr, diese Ambivalenz und diese, das habe ich nicht, fast nicht aushalten können. Und dann haben wir beide viel drunter gelitten unter der Beziehung. Auch wenn sie mich angerufen hat und wir telefoniert haben, wenn sie mich dann mal als Mama irgendwie kritisieren oder mit mir sprechen wollte, es ging immer nach hinten los. Es war dann unglaublich konfliktbelastet, unser Verhältnis. Und muss ich kurz überlegen, wie ich das jetzt weitererzähle, was jetzt noch relevant wäre. Also das, ja, aber genau, was ich noch sagen wollte, auch in der Jugend, da habe ich dann bei ihr, da war ich auch mit dem Fahrrad mit der Freundin unterwegs, wir haben uns dann mit älteren Jungs getroffen, da bin ich einmal in, nachmittags in irgendeinem Vereinsheim dermaßen abgestürzt und habe viel Schnaps auch getrunken und habe mich damals in dieser Toilette übergeben und tagelang rochen meine Haare nach dem Erbrochenen. Und das Absurde eben an meiner Lebensgeschichte ist, aber ich glaube, die Absurdität erleben eben leider sehr viele Menschen in Deutschland. Meine Mutter war die Alkoholerkrankte und sie war das Problem, dass ich als Jugendliche mal irgendwie mit Alkohol abstürze oder dass ich als Jugendliche im Handballverein oder dann zum Weggehen ab 16, 17, 18 in der Studienzeit regelmäßig am Wochenende angeschwipst oder betrunken nach Hause kam. Deswegen, ich möchte niemanden in meinem Umfeld einen Vorwurf machen. Das war völlig normal. Und in meiner Leben war eben so, dass in, zumindest in meinem Umfeld in den 80er, 90er Jahren, 1980er, 1990er Jahren, da wenig Sensibilität überhaupt zu dem Thema Suchterkrankungen war. Und diese Stigmatisierung zog sich eben durch mein ganzes Leben. Also jetzt kann ich vielleicht noch zu Ende erzählen. Jetzt schwenke ich mal zu mir rüber. Ich habe dann mit Ach und Krach das Abi geschafft, weil ich durch die Situation meiner Eltern und wenig Hausaufgaben gemacht habe, wenig gelernt habe. Also habe mich dann mit schlechten Noten durch die Schule geschleppt. Ich war vermutlich auch ein bisschen verhaltensauffällig, aber so ein bisschen der Klassenclown, habe nach Aufmerksamkeit, denke ich mal, gesucht. Und dann nach dem Abitur, also das Abi war so ein Höhepunkt, ich war so glücklich, ich weiß noch, wie ich auf der Straße vor der Schule tanzte mit der 3,0 und da stand ein Schüler neben mir, der hatte nur 1,8 und war todtraurig, ich so, spinnst du? Und ich habe mich so gefreut. Es war eine so tolle Zeit, ich war stolz wie aus Köln, es war wirklich, wirklich schön. Und dann habe ich Politik studiert und war da auch sehr glücklich. Also ich habe so meine, ja so meine, es fehlt mir gerade das Wort, ich erwische mich in der Mittagspause, Wortfindungsstörung. Also in meinem Element war ich richtig. Und das ging 3 Jahre gut, bis ich an einer Prüfung, also in einem Fach, gescheitert bin. Da hat mich ein Prof dann zweimal durchrasseln lassen, obwohl ich eigentlich sonst sehr gute Noten hatte. Und in der Zeit habe ich auch wieder mehr, also ich habe dann gemerkt, dass ich Da würde ich jetzt sagen, ich habe dann in diesen Phasen dann viel mehr getrunken, habe im Alltag ein normales, also heute würde ich sagen, ein nicht normales, für die damaligen Verhältnisse, am Wochenende mal getrunken, unter der Woche nicht. Aber da hatte ich schon einen problematischen Konsum und bin dann auch irgendwann Mitte 20 ausgezogen, dann irgendwann wieder nach Hause gezogen. Also mein Konsum wurde immer über die Jahre eigentlich mehr. Und in problematischen Phasen, wenn dann mal eine Trennung da war. Ne? Also man war da jetzt nicht von klein auf ohne, also ich habe immer so schon stabile Beziehungen gehabt, aber alle paar Jahre gab es dann irgendwie eine Trennung oder einen Betrug oder was auch immer. Und da habe ich dann auch unglaublich viel getrunken. Und mich aber immer wieder stabilisiert, wenn mich jemand lieb gehabt hat. Oder, und das, was dann irgendwann meine Sicherheitslaufbahn war, war dann, wenn ich beruflich, also als ich dann beruflich erfolgreich wurde und so umso selbstbestimmter ich werden konnte, umso besser ging es mir auch. Aber sobald eine Krise kam, bin ich in ein ganz schlechtes Trinkverhalten gerutscht. Und das hat sich, glaube ich, immer so aufgebaut. Wo es ein bisschen weniger wurde, war in der Zeit, als ich dann schwanger war. Natürlich, also da hat mir einmal geholfen, dass ich die beste Mama werden wollte, die ich sein kann. Ich habe auch nach der Beerdigung meiner Mutter mit meinem damaligen Partner, wir hatten da gerade geheiratet, auch sehr spontan die Kinderplanung eingeläutet, weil beide eher so auf den Job fokussiert waren. Aber ich hatte dann ein starkes Bedürfnis auf Familie und als ich schwanger war, waren die schönsten Lebensphasen, also wirklich das Schönste in meinem Leben war, schwanger zu sein. Diese Hormone, dieses Freie, dieses Selbstbestimmte, dieses mit Alkohol nichts zu tun zu haben und dieses Wesen in mir aufwachsen, das war, ich könnte halt heute noch vor, also das ist unglaublich berührend gewesen, dieses Körpergefühl. Als die Kinder dann aber da waren, habe die zwei relativ schnell nacheinander bekommen, also es bereitet einen ja nicht, man wird ja nicht so gut darauf vorbereitet. Und ich hatte auf einmal festgestellt, dass ich so einen luftleeren Raum greife, weil ich habe mich ein wenig Mutter, also mich als Mutter zu finden, war total schwierig für mich. Ich glaube, meine Kinder und auch alle in meiner Familie sagen, du bist eine tolle Mama. Ja, also ich glaube, ich habe auch währenddessen ich sehr problematisch getrunken habe, war ich für meine Kinder immer da. Also meine Mutter ist nie aufgestanden, ich bin immer aufgestanden, egal wie es mir ging, ich war immer da. Oder ich war arbeiten, ne? Aber ich habe versucht, dass Alkohol nie Zeit meinen Kindern Zeit nehmen könnte. Was der Alkohol meinen Kindern genommen hat, ist mein Lebensgefühl, dass ich natürlich oft belastet war von Katererscheinungen, von negativen Gefühlen und ich eben mit einer heute noch mit einer gewissen Unsicherheit umherlaufe, was so wie ist man jetzt, wie reagiert man richtig als Mama? Jetzt habe ich aber ein tolles Familienumfeld und mein Lebenspartner seit 4 Jahren, der ist auch Sonderpädagoge und der hilft mir, also der hilft mir insofern, dass er sagt, das machst du gut oder das könntest du so und so. Und es tut mir sehr gut, Sicherheit zu bekommen, weil ich ein schon sehr selbstbewusster Mensch irgendwo, also ich habe ein sehr selbstsicheres Auftreten, weil ich das gelernt habe, aber mein Selbstwert oder meine Selbstsicherheit ist gerade in der Mutterrolle, bin ich da sehr verunsichert oft. Ich glaube, dass ich vieles total richtig mache, ja, und jeder macht auch Fehler als Mama. Ich glaube, dass ich da nicht irgendwie da durchs Raster fallen würde, wenn man jetzt sagen würde, das ist okay, wie ich das mache. Und meine Kinder spiegeln mir auch ganz viel Liebe und Begeisterung. Aber diese Unsicherheit, die Stress, das stresst mich einfach. Diese Verhaltensunsicherheit, die ich da oft habe. Ich weiß nicht, wie es Müttern geht, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ich kann es nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob ich eine sichere Mutter gewesen wäre, wenn meine Mama nicht getrunken hat. Weiß ich nicht. Ich kann nur den Ist-Zustand jetzt beschreiben und das beobachte ich eben. Und jetzt würde ich mal kurz Cut machen, weil Sie haben mir zugehört und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber Sie fragen mich jetzt einfach. Ja.
Genau, also da waren super, super viele Informationen und ich habe so viele Fragen tatsächlich, dass wir da, glaube
Dann
ich,
legen
wirklich
Sie
einen
los.
tagelangen Podcast jetzt draus machen könnten.
Können wir
Aber
machen.
ich würde gerne nochmal zurückgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo Ihre Mutter verstorben ist. Hatten Sie denn jemals die Möglichkeit, mit Ihrer Mutter darüber zu sprechen,
Ja,
wie Sie
gute
sich
Frage.
gefühlt haben?
Wie ich mich gefühlt habe.
Wie Sie sich gefühlt haben oder wie Sie die Situation wahrgenommen haben. Sie sind ja zu dem Zeitpunkt, als Sie verstorben, ist schon älter gewesen,
Da
sage
war
ich
ich
mal.
schon 30, wann war das jetzt nochmal? Ja, über 30, genau. Da war ich schon Anfang 30.
Und auch schon reflektiert
Ja.
und hatten Sie die Gelegenheit, überhaupt
Okay.
generell mal mit ihr darüber zu sprechen?
Das ist total gut, dass Sie es ansprechen, weil deswegen mache ich auch mein Angebot. Unsere Kommunikation war total belastet und überlagert von ganz vielen Ängsten oder alten Verhaltensmustern, die wir so hatten. Das heißt, als wir dann so mit Anfang Mitte 20 wieder Kontakt knüpften, das waren, glaube ich, auch, ich weiß von meiner Oma, die lebt ja noch, meine Mutter war nur 7 Jahre trocken. Und ich glaube, in der Zeit, wo es bei mir tatsächlich schlechter wurde, als ich diese Prüfung damals nicht gepackt habe und dann Studienwechsel, damals eine Trennung auch, so Mitte 20, da ging es mir nicht gut, da war ich auch in München eine Zeit lang, Praktikum bei ProSieben gemacht. Und da erinnere ich mich, da habe ich oft mit ihr telefoniert und ich meine, dass sie da trocken war, aber sie hat sich nicht getraut und sie hat, glaube ich, gemerkt, auf welchem Dampfer ich unterwegs bin. Und rückwirkend würde ich meinen, sie hat dadurch, dass wir erstmalig in unserem Leben überhaupt regelmäßig telefonieren konnten, ohne zu streiten, einfach so ein bisschen Liebe teilen, hätte sie sich niemals getraut, das zu sagen, was sie eigentlich denkt. Und dann war ich 2010 in Köln, als ich meinen Job bei der Agentur angefangen habe. Und da war ich damals alleine und habe also eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickelt, weil ich da abends viel getrunken habe. Erkältungsmittel habe ich eingeworfen. Ich war ziemlich gestresst und es hat sich auch tatsächlich ein Gallenstein gelöst. Also da kam dann vieles zusammen. Aber ich wurde damals eben auch auf meinen Alkoholkonsum angesprochen. Und habe das total geleugnet. Und Gerti kam damals mit irgendeinem Lebensgefährten. Also sie hatte sehr viele wechselnde Partner. Und hat mich damals, und es gab ein paar Personen, die mich dann aufs Korn genommen haben, dass ich auf der Säuferstation liege. Und dann kam also meine Säufermutter in die Säuferstation, wo die Säufertochter dann lag. Und auch da habe ich sie angelogen. Also ich weiß ja von ihr, das ist einmal so mein Sprech. Ich weiß ja, wie es bei dir war. Ich natürlich nicht. Ne? Es war einfach der Gallenstein und sie war dann mir gegenüber, tat sie so, als wäre sie beruhigt. Ich vermute aber, dass sie wusste, was eigentlich los ist, aber wir haben darüber nie gesprochen. Dann ist sie ja, das war 2010, sie ist ja 3 Jahre später verstorben. Irgendwann in diesen 3 Jahren ist sie rückfällig geworden und meine Oma und ich, wir waren die letzten 1,5 Jahre. Ja, muss ich Oma nochmal genau fragen. Also, eine lange Zeit bis zu ihrem Tod war keiner mehr bei ihr im Haus. Wir haben mit ihr telefonischen Kontakt gehabt, einen E-Mail-Kontakt. Aber es hat sie keiner mehr besucht. Das ist erstmal nicht aufgefallen, aber sie hat es bewusst gemacht, weil sie irgendwann da einen Rückfall hat und sie wusste aber von ihrem Hausarzt, der sie zumindest wegen der Leberzirrhose betreut hat, dass wenn sie nochmal an, dass es dann das Ende war. Ich würde sagen, sie hat es dann damals bewusst herbeigeführt, weil ich davor bei E-Mail, ich habe E-Mails gelesen, die habe ich leider nicht mehr gefunden. Vielleicht habe ich sie auch irgendwann gelöscht. Das war so 2012, 13, als ich eben meine Hochzeit. Ich habe 2013 im Sommer geheiratet und sie wollte eigentlich kommen. Und in den Wochen, Monaten davor habe ich in den E-Mails schon auch rauslesen können, dass sie alkoholisiert ist. Aber auch ich habe es nicht angesprochen, weil ich mich nicht getraut habe, mich dem Thema zu stellen. Außerdem war ich jetzt endlich in Köln. Ich war weg von der, von meiner alten Familienrolle, von meiner Tochterrolle weg. Ich war jetzt endlich das der Mensch, den ich vielleicht damals versuchte zu sein. Und mein damaliger Verlobter wollte aber unbedingt meine Mutter, also nochmal, also er hat, ich weiß noch, dass wir dann ein paar Mal, nein, er kommt jetzt vorbei, komm und wir treffen uns nochmal vor der Hochzeit. Und sie ist richtig panisch geworden. Das haben wir aber damals nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Und dann kam sie nicht zur Hochzeit, weil es ihr schlechter ging. Und meine Oma wusste aber schon bei der Hochzeit, dass es nicht mehr lange geht. Und als ich dann von der Hochzeitsreise heimkam, hat sie mich angerufen. Meine Mutter ist jetzt im Krankenhaus. Sie wurde auch in einem unguten Zustand, in einem extrem verwahrlosten Haus, sie gucken schon auf die Zeit, vorgefunden. Und in den letzten 4 Tagen hat sie, als ich kam, hat sie noch mit mir gesprochen und sich gefreut. Und als sie mitbekommen hat, dass ich in ihrem Haus war, hat sie nur noch an die Decke gestarrt und hat kaum noch mit mir gesprochen. Ich habe ihr dann noch mal Joghurt gefüttert. Ich habe zugesehen, dass ihre Ringe von den Fingern genommen werden, bevor die Finger anschwellen. Und habe sie dann in diesen Tagen begleitet. Und es war einer der intensivsten Momente, die wir miteinander hatten, aber sprachlos, weil Alkoholerkrankung und diese Stigmatisierung einfach sprachlos machen.
Haben Sie ihr, also wenn Sie irgendwelche Fragen nicht beantworten möchten,
Dann
dann
tue
ist
ich es
das
nicht.
völlig okay, genau, okay. Haben Sie ihr jemals nicht ausgesprochen, aber schon im Inneren Vorwürfe gemacht?
Nein, ganz im Gegenteil. Also seitdem wir wieder zueinander gefunden haben, also seitdem ich so 20 war, meine Mutter hat sich in jedem Gespräch Vorwürfe gemacht und ihre Scham und ihre Schuldgefühle mir gegenüber, da, also ich hätte ihr, also ich habe gesagt, schau mal, Mama, mir geht's doch gut und ich habe einen tollen Job und ich bin so glücklich. Wahrscheinlich dachte sie, ja, du trinkst, also dachte sie sich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich konnte sie damit nicht beruhigen und wollte ihr eigentlich zeigen, guck mal, was ich alles geschafft habe. Du hast überhaupt keinen Grund, dich schuldig zu fühlen, weil ich hätte doch ein glückliches Leben. Also egal, was jetzt in meinem Leben passiert ist, es waren Tiefen dabei, aber ich bin ein unglaublich privilegierter und glücklicher Mensch auch im Vergleich zu anderen. Und habe ihr in jedem Gespräch versucht, ihre Schuld zu nehmen. Und ich habe ihr also als Teenager, glaube ich, war ich echt knüppelhart manchmal. Da war ich, glaube ich, echt fies, wie Teenager so sind. Aber dann später habe ich mit jedem Kontakt versucht, ich wollte ihr unbedingt diese Scham- und Schuldgefühle eigentlich nehmen. Aber ich habe das nie geschafft. Mit nichts, was ich getan oder gesagt habe, konnte ich ihr ihre Schuldgefühle und ihre Scham nehmen. Und das ist, was mich eben jetzt mit Gerti Nuss, glaube ich, so antreibt. Weil die Mission, die ich jetzt verfolge, soll ja allen anderen Menschen, die noch auf dieser Welt sind und Alkoholprobleme haben, helfen, sich weder schuldig zu fühlen noch zu schämen. Und vor allem diese Sprachlosigkeit und dieses Schweigen möchte ich unbedingt überwinden oder für andere Menschen überwinden oder ihnen helfen, dass sie es überwinden.
Und wenn wir jetzt mal vorangehen, Sie hatten ja gerade schon davon gesprochen, dann gab es selber bei Ihnen ja auch problematisches
Ja.
Verhalten, was den Alkohol angeht. Wo würden Sie sagen, war am Ende der Auslöser, dass Sie gesagt haben, nee, jetzt ist vorbei, ich trinke nicht mehr? Also gab es da eine bestimmte Situation? Ich habe früher oder häufiger mit alkoholkranken Menschen gesprochen und meistens gab es da die eine Situation, wo sie wirklich für sich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt, es geht nicht mehr, es geht gar nicht mehr und sich dann Unterstützung und Hilfe geholt haben. Gab es diesen Moment auch so bei Ihnen?
Nicht diesen einzelnen Schlüsselmoment, aber es hat in einer bestimmten Phase sehr viele Anreihungen an Selbsterfahrungen gegeben, die mich sowohl im sehr negativen als auch im sehr positiven, das kann ich gleich kurz skizzieren, wie das
Gerne.
bei mir war, die haben mir dann geholfen. Also es war ein Zusammenspiel aus einmal, dass ich in der Zeit Christoph, also mein Lebenspartner, kennengelernt habe, der mit Alkohol nicht viel anfangen kann. Das war vielleicht der erste Partner in meinem Leben, der kein Alkohol, also durch ihn habe ich gemerkt, dass ich ohne Alkohol entspannen kann, dass ich ohne Alkohol glücklich sein kann und dass das geht. Wir leben aber nach wie vor in verschiedenen Haushalten. Auch zum Anfang unserer Beziehung natürlich auch. Und dann immer, wenn ich von ihm weg war und alleine war, ist mir durch diesen Unterschied aufgefallen, dass wenn ich mir vornehme, dass ich nicht trinken möchte, trotzdem trinke. Also das hat mir sehr geholfen, weil ich eigentlich durch ihn gemerkt habe, ich möchte eigentlich weniger trinken. Also gar nicht trinken war für mich unvorstellbar, weil der Rotwein war für mich wie für die meisten Menschen so ein Lieblingshobby. Oder das war so ein. Also, ich esse auch heute nicht mehr so ganz Steak, weil ich mir dachte, wie kann man ein Steak ohne Rotwein? Wer macht sowas? Ja, so war ich drauf, weil ich einfach unglaublich gern getrunken habe. Ich habe super gern getrunken und es gehörte zu vielen tollen Momenten in meinem Leben. So, das heißt, niemals mehr zu trinken war für mich unvorstellbar. Dann habe ich aber gemerkt, dass die Reduktion und das kontrollierte Trinken mir unglaublich schwer fällt. Das war so die eine Erfahrungsebene. Die andere Erfahrungsebene, das parallel zu diesem einen Teil meines Privatlebens, der sich sehr positiv entwickelt hat, ich noch ein paar andere Bereiche in meinem Leben hatte, die sich verschärft haben und ich eine Information bekommen habe, dass um mein Leben so zu gestalten, dass ich richtig glücklich und frei werden kann, ich einen das nicht von heute auf morgen lösen werden kann, sondern dass sich das noch länger hinzieht und ich dafür sehr viel Kraft brauchen werde. Das hat mir jemals, habe ich damals verstanden. Und nach diesem Gespräch haben wir klar, du musst was ändern. War immer noch nicht beim Alkohol. Ich habe dann Therapie gemacht und so weiter. Und dann kam Nathalie Stüben. Also die Kombination aus meinem Partner, der mir mein Verhalten gespiegelt hat, aus diesem, du möchtest eigentlich anders leben und brauchst und merkst, dass der Alkohol dir die Energie nimmt. Und als Natalie Stühm mir geholfen hat, zu verstehen, was Alkohol für, Entschuldigung, eine Dreckssubstanz ist, das habe ich bis dahin nicht, mir die Information auch gar nicht reingeholt. Ich habe ganz, also Ärzte haben zu mir gesagt, ach Frau Schirmer, Leber, ihr Leberwert ist in Ordnung, wer trinkt denn nicht ab und zu mal abends einen Rotwein, ja? Oder wenn ich dann auf irgendwelchen Seiten war, so, ach so, ja, naja, ungefähr, da kommst du schon hin, ja, ich trinke ein bisschen mehr, wer macht das nicht? Und, oder in der Corona-Phase habe ich viele gehört, ja, ich habe in der Zeit auch mehr getrunken, dachte ich mir, okay, alles safe, so, anormal bist du ja gar nicht. Weil es für mich immer wichtig war, normal zu sein, dazu zu gehören und stark zu sein. Das ist war für mich immer sehr wichtig. Und Nathalie hat mir gezeigt, wie, dass es so viele Menschen gibt, die das gleiche Problem haben wie ich. Und ich habe die gesehen und ich habe, so wie sie auch arbeitet, ich habe die ganzen Interviews, ich habe diese ganzen Menschen reden hören, diese Peers, zu denen ich mich jetzt auch zähle, und dachte mir, oh, und es hat bei mir, ich habe so oft geweint vor Freude. Bin heute, also merke ich, ich bin heute noch so berührt von diesem ganzen Prozess. Also ich bin auf der, und auf der anderen Seite bin ich so unsagbar wütend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn ich zurücksehe, was in den letzten 30 Jahren in meinem Leben passiert ist. Und als ich dann erkannt habe, dass ich es mit Nathalies Programm habe, ich dann schon nach 2, 3 Wochen gemerkt, boah, krass, ich schaffe das. Also ich habe lange nicht angefangen, an meinem Konsumverhalten zu arbeiten, weil ich Angst hatte, ich würde es nicht schaffen und gehe den gleichen Weg wie Gerti. Also obwohl ich wusste, dass es besser wäre, habe ich vor lauter Angst einfach so weitergemacht. Und wichtig war, glaube ich, auch meinem Umfeld zu sagen, ich trinke jetzt nicht mehr. Es hat mir totale, und natürlich das größte Druckmittel war, zu sagen, ich mache mich jetzt mit dem Thema selbstständig und gehe in die Öffentlichkeit. Nein, also das habe ich erst gemacht, dass ich schon wusste, dass, also ich würde schwören mittlerweile, mir kann keiner mehr, diese Substanz werde ich, also nie wieder werde ich auch nur, mich auch nur in die Geruchsberührung komme, das auch nur höre, also nur das Flaschenploppen höre oder ich war jetzt schon vor kurzem das erste Mal seit 2 Jahren weg und habe richtig Party gemacht mit Menschen, die das auch mit Alkohol machen. Das ist auch für mich mittlerweile zum Glück kann ich das, weil sonst, ich möchte ja trotzdem auch noch Teile meines Lebens leben können. Und das stört mich jetzt nicht mehr so, aber ich kann es nicht riechen. Ich kann das überhaupt, ich kriege eine richtige Aversion, wenn ich Alkohol rieche oder wenn jemand eine Fahne hat, das sollte mir nicht zu nahe kommen. Da kriege ich echt Angstzustände mittlerweile. Und, ja, jetzt, und jetzt ist für mich einfach, also das, schwer in Worte zu fassen, ich bin einfach auch sehr erschüttert darüber, was mir passiert ist. Und wenn ich das vor, also ich glaube wirklich, wenn ich vor Jahren gewusst hätte, wie man eigentlich mit zum Beispiel ressourcenschonend und auch positiv mit alkoholkranken Menschen umgehen kann und nicht, lass sie, die müssen, also wir sind dem, der Empfehlung gefolgt, die müssen total auf die Nase fallen, voll, also man muss sie eigentlich fallen lassen, damit sie es irgendwie schaffen. Ich wünschte mir manchmal, dass all die Informationen, die ich heute habe, über Alkohol, über den Umgang mit alkoholerkrankten Menschen, über diese Erkrankung zu verstehen, glaube ich tatsächlich, dass Gerti noch da sein könnte. Ich glaube das wirklich. Ich mache mir da keine persönliche Schuld, aber ich kann da auch nie, ist es, ich kann dann keinen Sündenbock dahinstellen. Aber es gibt viele Mitbetroffene. Es gibt eine Gesellschaft, eine Politik, es gibt eine Wirtschaft, es gibt eine Industrie, es gibt viele Menschen, die auch sehr unsicher mit in der Behandlung der Erkrankung sind. Und ich möchte nicht von Schuld und ihr seid, und es geht mir nicht um Bewertung, aber ich möchte, dass die Betroffenheit klarer wird und dass wir mit dem Wissen, was wir jetzt haben, sorgsamer mit uns umgehen. Was mich dann wütend macht, dass wenn Menschen vielleicht mal meine Geschichte oder andere Geschichten hören, dann immer noch dagegen sind, dass man weniger Alkohol bewirbt oder dass man einfach mal auf die Flaschen draufschreibt, dass da Millionen von Menschen ständig über die Wupper gehen. Also das macht mich unglaublich wütend. Aber gestern Abend habe ich wirklich vor Freude geweint, weil im Bundestag debattiert wurde über die Herausforderungen von suchterkrankten Kindern aus von Kindern aus suchterkrankten Familien, Entschuldigung, und auch in dieser Aktionswoche jetzt dieses Jahr Fachgesellschaften von verschiedenen medizinischen Institutionen ja anfangen, sich zusammenzutun und immer mehr Positionspapiere geschrieben. Also der Druck wächst immens. Wir werden noch mehr Druck aufbauen und es muss sich was bewegen, weil ich find das fahrlässig im Einzelfall jetzt. Ich möchte nicht, dass irgendein Kind oder irgendeine Mama das durchleben muss, was ich erlebt habe. Das Das ist irre. Und ich glaube, dass wir uns auch das volkswirtschaftlich nicht längerfristig leisten können, weil Alkohol einfach auf so viele Faktoren negativ auf uns einwirkt, auch gesundheitlich.
Definitiv. Sie haben im Prinzip meine geplante Schlussfrage schon vorweggenommen. Das ist aber überhaupt gar nicht tragisch. Ich hätte vielleicht können Sie nur ganz kurz, bevor wir zu Ihrem Unternehmen kommen, vielleicht können Sie einmal ganz, ganz kurz was dazu sagen. Wie offen sind Sie auch mit der Alkoholproblematik Ihrem Partner gegenüber umgegangen? Wie waren die Reaktionen? Das würde mich total interessieren, aber auch Ihren Kindern gegenüber.
Okay. Also, dass meine Mama alkoholkrank war und ich die Tochter einer Alkoholikerin bin, das hat man schon beim dritten Wein von mir gehört. Sorry, dass ich es jetzt so sage, aber man lernt mich kennen und dann habe ich was getrunken und dann haben wir so gesprochen und habe ich da auch damit kokettiert und ja, und dann habe ich, wenn ich dann irgendwo hinkomme, habe ich immer einen Wein dabei gehabt. Es hätte ja zu wenig Wein da sein können. Und dass ich einfach dann Wein trinke, das war irgendwie für Christoph dann auch das beobachtbar. Nachdem ich aber so trinkfest war, konnte man mir auch trinken und ich bin dann nie aus, also ich bin nie dann jetzt in diesem privaten Neubeziehungskontext als alleinerziehende Mutter, da habe ich also schon so getrunken, dass man schon merkt, die ist trinkfest, aber man, also ich habe mich nicht so verhalten, dass er jetzt daraus schließen könnte, dass ich wirklich ein Suchtproblem habe. Das habe ich verheimlicht. Ich habe dann alleine heimlich mehr getrunken. Oder ich hab angefangen in der Zeit dann, wenn ich, bevor ich irgendwo hingegangen bin, zu Hause schon was zu trinken. Oder wenn ich nach Hause gekommen bin von einer Trinkveranstaltung, nochmal nachzutrinken. Also der Entspannungswein musste zu Hause nach dem Entspannungsabend ja nochmal draufgesetzt werden. Und das konnte mein Partner aber kaum beobachten, weil ich das heimlich gemacht habe. Und auch an dem Tag, als ich zu ihm gesagt habe, Christoph, ich trinke ab heute kein Alkohol mehr, nachdem ich so 2 Tage nur Natalie Stüben im Ohr hatte, ist er völlig aus den Wolken gefallen. Sowieso. Also er hat schon gemerkt, dass ich ein Problem habe und er hat mich auch darauf hingewiesen, es ist ihm zu viel, er trinkt nicht mehr so viel mit. Und ich habe natürlich dann auch in seiner Anwesenheit auch weniger getrunken. Habe ihm aber dann verheimlicht, was ich eigentlich zu Hause so treibe. Und auch meine Kinder, die waren ja damals, also es kritisch war, das war ja 3, 4 Jahre alt bald. Also so, das waren ja so, ich würde sagen, mein richtig schlimmer Alkoholkonsum, der war nicht so lang, weil ich glaube, ich sonst schon früher die Grätsche gemacht hätte. Aber ja, vielleicht war es ein Jahr, zwei, ich kann das nicht mehr so genau zurückverfolgen. Und aber vor den Kindern, natürlich habe ich, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause kam, zum Abendessen mit der Familie einen Rotwein auch getrunken und dann habe ich die Kinder ins Bett, die haben bestimmt auch oft die Fahne gerochen, aber ich habe mich vor ihnen jetzt nicht, wie man das Bild vielleicht so hat, dass ich mich jetzt mit vielen Flaschen von meinen Kindern wegschütte und nicht mehr wusste, was wo vorne und hinten ist. Das habe ich nie gemacht, niemals. Also meine Kinder haben keine alkoholisierte Mutter erleben müssen. Eine verkaterte schon, aber ich habe mich dann immer sehr zusammengerissen. Also ich habe wirklich versucht, dass meine Kinder in keiner Sekunde irgendeinen Nachteil durch mein Trinkverhalten haben. Aber vielleicht, also, und wenn man sie jetzt fragt, dann, ich glaube, so aktiv erinnern sie nicht mehr so viel, aber sie kriegen auch Gespräche oder so Erzählungen oder sie kriegen auch Gelatinus so mit. Deswegen, ich weiß es ja von mir selber, von mir haben viele Menschen von früher auch viel erzählt, was so passiert ist, aber ich konnte es nicht von mir selber erinnern. Kann sie in ein paar Jahren vielleicht nochmal fragen, wie sie, ob sie das, also sie sind jetzt 8 und 9, sie fangen ja jetzt erst an, langsam überhaupt zu verstehen, was ist eine Droge oder was ist Konsum, wie verhalten sich Erwachsene. Das dauert noch ein paar Jahre, da kann man sie vielleicht nochmal fragen. Aber es gab jetzt nie diese Momente, die ich so schlimm fand mit meiner Mutter, weil das für mich das, also ich habe mich ja so geschämt selber, dass ich so ein Alkoholproblem bekommen habe, weil für mich das Allerschlimmste eine alkoholkranke Mama eigentlich war als Selbstbild. Ne? Und deswegen habe ich da versucht, mein Konsumverhalten so weit es geht von meinen Kindern wegzuhalten.
Okay. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal gerne auf das Unternehmen kommen, natürlich.
Ja.
Wie kam es dann zur Gründung? Was machen Sie heute und wie reagieren vor allen Dingen die Menschen, wenn sie zum Beispiel in Unternehmen kommen, wenn sie, sie beraten ja, glaube ich, auch Familien und so weiter. Was
Da
passiert
fangen wir
da? Wie
erst mit
muss,
an. Also mit
ja,
Familien, das arbeiten wir gerade, aber im Businessbereich sind wir schon unterwegs in den Schulen, ja.
Genau, es würde mich einfach mal so interessieren, was machen Sie da konkret? Wie haben Sie das Unternehmen gegründet? Welche Vision haben Sie? Sie haben schon angedeutet. Und natürlich, wie reagieren die Menschen, wenn sie gerade im Businessbereich in Teams zum Beispiel kommen? Was passiert da?
Die Grundidee war mit der Gelatinus, und die Gelatinus ist ja eine kleine Figur, die alle möglichen Geschichten in sich trägt. Ich will es noch nicht, also die ist noch nicht aufgelöst, die Figur. Ich habe es jetzt erst eingeführt. Und diese Geschichte oder diese über die Gertie Nuss zu schreiben, sollte eine Hilfe für Kinder und Familien sein. Das war der Grundgedanke. Ich möchte Kindern und Eltern helfen, die einen problematischen Konsum haben, also die sich schwer tun, im Alltag nicht oder weniger zu trinken. Da bin ich noch nicht unbedingt bei einer chronischen Sucht, da bin ich bei einer anfänglichen Konsumstörung. Die Eltern, die in dieser Phase sind, möchte ich mit meinem Angebot wachrütteln, dass sie innehalten können und überlegen können, wo stehe ich da gerade, um nicht meinen oder Gertis Weg gehen zu müssen. Und meine Angebote sollen haben die Zielsetzung, dass die Menschen sich trauen, darüber zu sprechen, dass man in der Familie mit Fachkräften, dass man ehrlich über den Alkoholkonsum spricht, sich ehrlich reflektiert und man sich vor sich und anderen anfängt, ehrlich über Alkohol zu sprechen. Das ist mein grundlegendes Ziel, egal wo ich bin, ist das eigentlich die Hauptmission von Gertie Nuss, Kommunikation zu fördern und zu entstigmatisieren. Entstigmatisieren, also deswegen ist auch Stigma ein Riesenteil auf meiner Welt. Also Stigma ist so mein Kernthema eigentlich, diese Entstigmatisierung. So, das war die Grundidee und ich habe die geschrieben, als ich war schon trocken 3 Monate und hatte immer noch andauernde Oberbauchschmerzen und hatte total Angst, dass ich Bauchspeicheldrüsenkrebs oder irgendwie was Schlimmes habe, weil ich das sich ähnlich angefühlt hatte. Es war aber in Anführungsstrichen nur die Galle. Die wurde dann entnommen und bei der Gallenentfernung hat der Chirurg nach der OP gesagt, er hätte raumforderndes Gewebe in der Leber gefunden und von diesem Verdacht auf einem Leberkarzinom, bis das Ergebnis zum Glück negativ da war, das waren 8 Tage, habe ich Tag und Nacht an diesem Konzept geschrieben, weil ich sonst, glaube ich, hätte ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte, also und in der Zeit hat auch Christoph mit meinen Kindern, wir haben bei ihm einen Nussbaum, den er selber gepflanzt hat, da waren kistenweise Walnüsse gestanden. Und deswegen ist es eben die Gertie Nuss. Und die Nuss wird noch aus verschiedenen Sachen hergeleitet, aber das würde jetzt den Podcast sprengen. Und wie reagieren Unternehmen? Das ist immer ganz interessant. Wenn ich so am Anfang frage, also ich mache zum Beispiel so ein Tagesseminar für Führungskräfte, wo es um Suchtprävention geht. Und ich einfach mal so ein Icebreaker frage, was haben Sie für einen Bezug zu dem Thema? Was haben Sie für eine Erwartung an heute? Dann sehe ich meistens so verschränkte, so, ja, ich bin schon interessiert. Oder auch eher, ja, ich bin halt hier, weil mir das vorgegeben wurde und erstmal totale Distanz. Und dann halte ich erstmal so einen Infoteil und irgendwann, ich sage das nicht am Anfang, irgendwann erfahren Sie dann, also irgendwann erzähle ich meine Geschichte, bebildert, sehr genau. Und ab da dreht die Stimmung komplett. Egal, ob ich das online mache oder ob ich live in Räumen bin, ab da merke ich, wie Menschen berührt sind, weil sie können davon ausgehen, dass, keine Ahnung, sind 10 Leute da. Also, ich würde sagen, 8 davon haben im indirekten oder direkten Umfeld damit zu tun. Entweder selbst betroffen oder ein naher Mensch oder ein Mensch im Bekanntenkreis. Ich spreche immer erst am Anfang von Suchterkrankungen, weil Alkohol ist einfach das unangenehmste Thema, obwohl das statistisch, medizinisch, muss ich Ihnen ja nicht sagen, eigentlich die weit vertretenste, aber die am wenigsten sympathischste. Also ich glaube, Medikamentenabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit ist irgendwie angenehmer, weil Alkoholabhängigkeit leider irgendwie jeden betrifft, wenn ich das mal so sagen darf, in meiner Erfahrung. Und wenn ich dann meine eigene Geschichte erzählt habe, dann schauen mich die Menschen anders an, aber positiv. Dann fängt ein Umdenken an. Dann traut man sich in diesem sehr geschützten Raum auf einmal auch andere Statements abzuliefern, auch andere Geschichten zu erzählen, auch anders zu reflektieren. Also ich erlebe eine unglaubliche Betroffenheit, eine Dankbarkeit, ein Umdenken und meistens wird mir zurückgegeben. Natürlich ist auch wichtig, die ganzen Informationen zu bekommen, ne? Also wie entsteht Sucht, um die Erkrankung besser verstehen zu können. Ich mache dann auch Kommunikationstrainings, wie man frühzeitig Menschen unterstützen kann, wenn sie nicht drüber sprechen können. Wie kann ich mich anbieten? Wie kann ich in der Kommunikation, in Unternehmenskommunikation einfach Alkohol auch, also man sollte es immer vermeiden, verharmlosen oder verherrlichen drüber zu sprechen oder Mitarbeitende auf ein Bier einzuladen, rate ich einfach von ab. Und es wird dann aber alles, was ich dann ab dem Moment, wenn ich dann meine Geschichte erzählt habe, gehe ich meistens ins Kommunikationstraining und dann merke ich, und ich glaube auch, und es haben ja auch schon einige zurückgemeldet, sie vergessen mich nicht mehr. Sie vergessen meine Geschichte nicht mehr. Und das ist eigentlich, was ich erreichen möchte, dass sie durch meine Geschichte, ich kriege immer wieder Nachrichten, Seitdem man meine Geschichte gehört hat, ist es der Alkohol, es ist einfach anders. Der Bezug zu Alkohol wurde dadurch anders. Und das möchte ich damit erreichen. Jeder soll für sich entscheiden, wo steht er, wie möchte er das selber machen. Und das ist der Unterschied, den wir machen können, dass wir helfen zu entstigmatisieren, dass wir helfen, dass diese Barrieren, diese Scham auch bei Mitbetroffenen sinkt. Weil wir sind es nur gewohnt, gut über Alkohol zu sprechen. Ja, komm, lass uns anstoßen. Das ist alles so cool mit Alkohol. Aber über Alkohol zu, Probleme zu sprechen, macht keiner, weil keiner nicht mehr dazugehören möchte. Jeder möchte zusammengehören. Und als ich letztens mit Alkohol unterwegs war, ich habe es auch mal so, ich habe auch versucht, ihn mal wieder positiv reinzuholen. Ich merke auch, wie angenehm das ist, wenn man sich kaum kennt und dann trinkt man ein bisschen was und dann ist die Zunge gelöst, dann man fühlt sich leichter, man. Es ist einfach ein total sozialisierendes Gift. Und da ist er relativ clever, der Alkohol. Und wir Menschen tun uns so schwer, davon Abstand zu nehmen und haben einfach auch verlernt, dass wir nüchtern einfach mal sagen, ich fühle mich so und so. Oder nüchtern sagen, ich hab dich lieb. Oder nüchtern sagen, hey, ich finde dich dufte. Oder nüchtern sich einfach trauen, auf diese Tanzfläche zu gehen. Oder einfach uns nüchtern zu erleben. Wir trauen uns das nicht, weil wir von klein auf dazu kultiviert und sozialisiert werden, dass wenn es uns gut geht, wir irgendein eines dieser Getränke am besten in der Hand haben, damit der Wir-Moment toll ist. Und das macht mich, wie Sie schon hören, unglaublich wütend. Und überall, wo ich war, kann ich das transportieren und kriege meistens große Zustimmung und Verständnis und Dankbarkeit. Und das tut mir wiederum gut, meinen Selbstwert aufzu. Ich mache das ja auch aus egoistischen Gründen. Es schützt mich, es hilft mir auch zu heilen. Und ich kann mich darstellen, das mache ich auch so gern.
Und diese Wut tatsächlich zu Recht, weil ich habe es auch schon ganz, ganz häufig beobachtet, wenn man in Restaurants sind, es ist ja völlig normal, weil man wird heute haben wir als Aperitif das und das, es werden aber keine alkoholfreien Varianten aufgezählt, sondern
Es kommt
nur.
langsam, es
Ja,
kommt langsam. Also, ja.
Gott sei Dank. Oder auch Firmenfeiern tatsächlich. Das erlebe ich in vielen Organisationen, dass da immer wieder gesagt wird, ja, Alkohol, das ist ein super wichtiges Thema und dem müssen wir uns widmen. Und trotzdem werden die Fässer aufgemacht auf Firmenfeiern.
Ja, und das müssen wir noch knacken. Und da muss eine
Ja.
Politik ran, weil jede
Ja.
Einzelperson nickt, ja. Aber es reicht nicht, dass wir es verstehen, weil wir es, das ist, also es muss. Da habe was ich auch schon diskutiere über Selbsteigenverantwortung und Pipapo, aber wir haben es bei Nikotin ja auch erlebt. Ich hätte mir damals, ich weiß noch, als es dann eingeführt wurde, dass man in Restaurants nicht mehr raucht, ich war damals Raucherin, so, oh nee, wenn ich zum Aperitif keine Kippe mehr rauchen kann, gehen wir überhaupt noch essen? Ja, aber irgendwann oder relativ schnell fand man das eigentlich total gut, dass es nicht mehr so gestunken hat. Und stinkt Alkohol halt nicht immer erst direkt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das sieht man auch in vielen anderen Ländern, kulturelle Veranstaltende und Menschen, die in gesellschaftliche Verantwortung und Vorbildfunktion haben, Politiker, Wirtschaftsmänner, egal wo, bis überall, wo es darum geht, dass wir als Gesellschaft überlegen, hört auf, diesen Alkohol immer so vorzuführen und ne, lasst ihn mal weg. Und umso mehr Menschen sich selbst erfahren können, dass sie einfach mal nüchtern tanzen. Ich war so auf meinem ersten nüchternen Techno-Festival, liefen mir die Tränen übers Gesicht, als ich getanzt habe, wie auf, die dachten alle, ich bin auf Drogen. Ich war nicht auf Drogen, das kam von mir. Das ist, hab einen guten, ja, jemanden aus dem Bereich, der auch da viel arbeitet, der hat gleich auch sogar den Subtitel Rausch kommt von innen, da hat er vollkommen recht damit. Der kann diesen Rausch der Gefühle, können wir als Menschen auch ganz alleine entwickeln, aber wir haben es nie so richtig gelernt. Oder sehr wenige haben leider die Möglichkeit nicht. Und die Gatinus tanzt nämlich auch total gerne. Aber im Moment bin ich so auf Fach und Business gesteuert, aber meine Ursprungsidee ist eigentlich, dass ich Theater und Kindergeschichten und mit Kindern tanzen möchte, aber das muss ich mir erst noch leisten können. Und bis dahin wollen mir noch ganz viele Eltern und Firmen und Politikerinnen und Erzieherinnen, Lehrkräfte, Ärztinnen, Pflegerinnen, medizinische Fachkräfte dabei, uns zu unterstützen, auch in der Kommunikation. Ich glaube, man kann in der Kommunikation sehr viel falsch und richtig machen. Wenn man viele Dinge richtig macht, schafft man den Menschen, kann man den Hel Menschen helfen, dass sie ehrlicher werden, dass sie ehrlicher darüber sprechen. Ich glaube, selbst, ich habe selbst bei meiner Therapeutin, obwohl ich ein Riesenvertrauen zu ihr habe, nicht ehrlich über mein Konsumverhalten gesprochen und habe es dann auch nochmal beschönigt. Man will nicht sagen, nein, ich habe es nicht gepackt. Ich hab so und so viel getrunken. Das fällt mir heute noch schwer, das so genau auszusprechen. Mensch, ja.
Liebe Frau Schürmann, wir sind unfassbar, genau. Wir sind unfassbar. Wir sind am Ende Ihrer
Ja.
Mittagspause tatsächlich und wir sind auch am Ende unserer Zeit. Ich hätte noch so viele Fragen und ich
Können Sie auch
fand
gerne
dieses
nochmal austauschen im Nachgang.
sehr, sehr gerne. Und ich werde den Weg, den Sie sehen und der so unheimlich wichtig ist, also da bedanke ich mich sehr viel, weil ich glaube, wenn wir viel, viel mehr Menschen hätten, die sich genau dafür einsetzen würden, dann würden wir vielleicht auch schneller Dinge erreichen.
Es gibt
Aber ich
aber immer
möchte.
mehr. Also ich finde immer mehr Menschen, auch bei Nathalie Stüben in der Community, es werden immer mehr. Also wir stecken uns ja gegenseitig an mit diesen
Ja.
guten Erfahrungen.
Und das ist gut. Und wir werden unseren Teil auf jeden Fall dazu beitragen, das auch nochmal weiter raustragen. Und wir werden uns garantiert nochmal hören. Und ich würde mich so super gerne
Sehr
mit Ihnen,
gerne.
vielleicht ohne Mikrofon austauschen und dann,
Ja.
nochmal tiefer in das Gespräch eintauchen. Also ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wirklich vielen, vielen Dank.
Danke für die Möglichkeit zu sprechen. Das freut mich auch immer sehr, wenn ich mich mitteilen
Sehr,
darf.
sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gabi.
Ja.
Möchtest du das Abschlusswort sprechen?
Wenn ich was sagen darf,
Auf jeden
mache ich
Fall.
das. Habe ich für dich gesprochen? Es tut mir leid.
Ich habe mich heute zum Zuhörer etabliert. Ja, vielen herzlichen Dank für die intensiven Ausführungen und die Einblicke in ihr Leben und in ihr Tun und ihr Wirken in die Gerti Nuss. War sehr aufschlussreich für uns und auch für die Zuhörenden. Und ja, Stefan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir sind am Ende unseres Podcasts und ja. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.